Herr Geißler, ist nicht im Prinzip. Sie haben das ganz zu Anfang anklingen lassen. Globalisierung zunächst mal was Gutes, weil es Länder in einer rasanten Geschwindigkeit wirtschaftlich entwickelt, beispielsweise China, Indien, Vietnam, und zwar ohne, dass sie auf Almosen der westlichen Länder angewiesen sind, die früher diese Chance nicht gehabt hätten. Und ist das, was wir hier zum Teil erleben, nicht das, was auf Kirchentagen immer gefordert worden ist, dass wir was abgeben an diese Länder?
Nein, ich habe ja nie davon geredet, wir müssen schon ein bisschen über die Kapitalmärkte reden. Ja. Nicht? Und deutsche Probleme, die sind zwar wichtig, aber die deutschen Probleme hängen natürlich davon ab, wie es auf der Welt läuft. Wir sind die größte Exportnation der Welt. Und wir sind davon abhängig, nicht wahr, ob sich solche Katastrophen, Desasters, wie wir das in den letzten Monaten erlebt haben, ob sich die wiederholen. Das nächste Desaster steht vor der Haustür. Nicht wahr, die Verschuldung der Amerikaner gegenüber China. Nicht wahr, die Situation, die wir in den Vereinigten Staaten haben mit dem Dollarkurs, entwickelt sich zu einem Phänomen, nicht wahr, das natürlich für die anderen Industriestaaten zu einem Riesenproblem wird. Das will ich ja nur mal andeuten. Herr Merz, das kann man so sagen, nur es gibt bisher keine Vereinbarungen, nicht wahr, zur Regulierung der Kapitalmärkte. Sie haben von Transparenz geredet. Das haben die Notenbankpräsidenten von Amerika und auch der Europäische, die haben das vorgeschlagen. Die lachen ja drüber, diejenigen, nicht wahr, die Kapitalmärkte beherrschen. Das sind wir doch gar nicht von der Politik. Die Welt wird gesteuert von den Interessen des Kapitals. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Nun rede ich nicht gegen das Kapital. Wie könnte ich denn? Aber wir müssen, weil wir von der Gerechtigkeit reden, die Grundsatzfrage stellen. Kapital auf der einen Seite als Produktionsfaktor, auf der anderen Seite der Mensch. Know-how auch als Produktionsfaktor, lassen wir mal weg. Welche Rolle spielen die beiden Produktionsfaktoren eigentlich in der heutigen modernen Zeit? Natürlich nicht so wie bei Ludwig Erhard in der Nationalökonomie. Aber im Prinzip grundsätzlich muss man diese Frage ja stellen und auch beantworten. Und jetzt sind wir bei der ethischen Seite. Das Kapital ist ja gar nicht schlecht, aber das Kapital hat natürlich dem Menschen zu dienen und nicht die Menschen zu beherrschen. Aber heute ist es umgekehrt, lassen Sie mich. Und nicht die Menschen zu beherrschen. Und warum ist dies ein Riesenproblem? Sie haben von den Banken gesprochen, die Versicherungen. Wir können nicht rekurrieren auf die Zeit vor 20 oder 30 Jahren, aber ich will nur die Änderung darstellen, nicht wahr, die sich entwickelt hat. Früher waren die Banken, von der Volksbank angefangen bis zur Deutschen Bank, die waren dazu da, dem Staat oder den Unternehmen Geld zur Verfügung zu stellen. Die haben das Geld eingesammelt von den Bürgern, das sie sparen wollten, und dann haben sie damit die Kredite gegeben für die Unternehmen und für den Staat. Damit wurde investiert. Das war die Dienstleistung der Banken, der Versicherung gegenüber der Wirtschaft. Heute ist es völlig umgekehrt. Heute sind die Unternehmen abhängig von den Kapitalinteressen. Typisch Nokia. In Bochum hat Nokia, die haben schwarze Zahlen geschrieben, das war ein produktives Unternehmen, aber man muss eben wissen, dass über 50% des Aktienkapitals von Nokia Investmentfonds, irgendwelchen anderen Fonds, auch außerhalb von Finnland und Deutschland, gehört. Die haben Druck gemacht. Und da haben die gesagt, ich war also gut, 15% Kapitalrendite ist in Ordnung, aber wir wollen 25. So, was macht nun einer wie der Präsident von Nokia, der ja im Grunde genommen gar kein Unmensch ist? Aber ihm sitzen die Anleger im Genick, also gerade, nicht wahr, die Kapitaldienstleister, von denen ich gerade geredet habe, machen Druck. So, und wie macht er? Wie weicht er diesen Druck aus oder wie realisiert er, dass er auf eine Rendite von 25% kommt? Zunächst mal, nicht wahr, sorgen die deutschen Facharbeiter dafür, dass der Montageprozess von Nokia optimiert wird in Bochum. Und dann, nachdem das passiert ist und der Betrieb gut läuft, nicht wahr, kommen die Anleger von außen, die vielleicht an Nokia gar kein Interesse haben, sondern die haben ein kurzfristiges Interesse, quartalsmäßig eine hohe Rendite zu haben. Also machen die Druck. Und dann wird der Druck so ausgeübt, dass das Unternehmen bei uns dicht gemacht wird, und dann wird es Rumänien aufgebaut. Also, nicht wahr, weil dort, ja, das ist aber ein, ja, das ist der eigentliche
Vorteil. Jetzt muss Herr Merz mal antworten.
Nein, jetzt mache ich das zu Ende.
Ja, wie lange dauert das noch?
Das dauert, Das dauert so lange, wie es sein muss.
Ja, verstanden.
Ja, ich weiß nicht, ob Sie es verstanden haben.
Ja, doch, wir haben das verstanden.
Sie mich nicht unterbrochen.
Ja, wir machen ja ein Streitgespräch. Sie haben
nein.
Muss ja mal antworten können.
Ja, natürlich. Aber ich habe ja nicht so lange geredet, sondern ich habe ja nur... Sondern ich hab mal dargelegt, was sich da verändert hat. Das heißt, es werden 3000 Leute auf die Straße gesetzt, die werden sozusagen dem Staat buchstäblich vor die Tür gekippt und dann wird dasselbe Unternehmen, nicht wahr, in Rumänien wieder aufgebaut, allerdings mit einer mit Löhnen, nicht wahr, die um 5 oder 6% niedriger sind als in Deutschland. Das ist die Auswirkung. Das heißt, das Kapital geht über die Interessen der Menschen hinweg. Wir haben den typischen Vorgang, nicht wahr, dass das Kapital umgekehrt. Die Menschen kommen unter die Räder bei diesem System. Letzter Satz, ein Wirtschaftssystem, und das ist nicht die soziale Marktwirtschaft, das ist selber so definiert, dass der Börsenwert eines Unternehmens und der Aktienkurs umso höher steigt, je mehr Leute wegrationalisiert werden. Ein solches Wirtschaftssystem ist krank, es ist unsittlich und es ist vor allem nicht konsensfähig, zerstört unsere Demokratie.
Herr Merz, ist das so, dass die Globalisierung im geschilderten Sinne per se ungerecht ist oder hat sie Gerechtigkeit?
Die Globalisierung. Nicht die Globalisierung.
Jetzt lassen Sie mich mal reden.
Herr Vorsitzender.
Ich leite nur über zu Ihrem Kontrahenten, damit er auch mal zu Wort kommt. Oder gibt es auch Prozesse, die einen Strukturwandel in der Wirtschaft auslösen, die in sich positiv sind und auch gerecht sind, weil sie verhindern, dass Menschen dauerhaft ihre Existenz verlieren, weil der Wandel nicht rechtzeitig stattfindet?
Also ich will zunächst mal zu dem Thema Nokia vielleicht noch eine Bemerkung machen. Das Thema hat ja in Nordrhein-Westfalen eine große Rolle gespielt und ich habe mir die Zahlen auch mal angesehen und auch den Hintergrund versucht, ein bisschen auszuleuchten. Nokia hat in Deutschland 6% der Produktion weltweit gehabt und 26% der Personalkosten. Und wenn Nokia in Rumänien dieselben Subventionen nochmal angeboten bekommt, die sie vorher in Deutschland angeboten und bekommen haben, dann darf man diesem Unternehmen nicht verübeln, wenn es nach Rumänien geht. Entschuldigung, wir haben uns selbst hier furchtbar aufgeplustert und aufgeregt, nachdem wir vorher Nokia mit denselben Investitionszulagen und Subventionen nach Deutschland geholt haben, wie sie anschließend die Rumänen nach Rumänien geholt haben. Es tut mir leid, da müssen wir an dieser Stelle dann aber auch ein bisschen redlich argumentieren. Das waren bei weitem nicht nur die Kapitalinteressen, sondern das war schlicht und ergreifend die Frage, kann dieses Unternehmen profitabel auch in Deutschland? Vielen Dank. Wir geben ihm dann gleich beide zusammen.
Ja,
ist in Ordnung.
Er bekommt es gleich wieder.
So, das Zweite ist Rendite auf den Kapitalmärkten und Banken. Also, ich will mal eine konkrete internationale Regel sagen, die die Banken weltweit betrifft. Die sind in Basel gemacht worden. Wir reden über Basel I und Basel II. Das sind die Eigenkapitalausstattungen für die Banken, die eingehalten werden müssen, wenn Banken Kredite rausgeben. Da regen sich jetzt einige furchtbar darüber auf, dass die Kredite etwas teurer werden, dass die etwas restriktiver werden. Warum werden die restriktiver? Weil wir in der Politik das so gewollt haben. Wir haben den Banken internationale Regeln gegeben, Basel II ist das Stichwort, und diese internationalen Regeln verlangen von den Banken eine sehr viel engere Rechenschaft gegenüber dem, was sie an Krediten rausgeben, als früher. Das sind Regeln, die international gelten. Die sind in Basel gemacht worden. Hier haben wir ein Regelwerk für Banken, und Banken haben natürlich jetzt plötzlich Schwierigkeiten, auch manche regionale Bank, in dem Umfang Unternehmen mit Krediten zu versorgen, wie sie das vielleicht früher gemacht haben, als andere Regeln gegolten haben. Wir haben die Regeln gemacht, damit wir es nicht hier zu einer Bankenkrise kommen lassen, in Europa, darüber hinaus auch weltweit. Die Frage nach Entlassungen und Aktienkursen. Also, das ist mir etwas, offen gesagt, zu oberflächlich. Es gibt eine Vielzahl von Beispielen, wo die Aktienkurse nach oben gegangen sind, wo Personal eingestellt wurde. Die finden allerdings weder in den Medien Beachtung noch irgendwelche lautstarken Kommentare aus der Politik. Das passt ja auch nicht ins Bild. Ich sage aus meiner Sicht gehe noch einen Schritt weiter. Manch ein Unternehmensführer, der zu einem Zeitpunkt, wo es dem Unternehmen gut geht, darüber nachdenkt und beginnt zu handeln, zu rationalisieren, das Unternehmen vorzubereiten auf die nächste Phase, vielleicht sogar auf den nächsten wirtschaftlichen Abschwung, und damit auch Personal entlässt, handelt moralischer und handelt verantwortungsvoller im Interesse der Belegschaften seines Unternehmens als jemand, der abwartet, in die nächste Krise hineinschlittert und anschließend Leute entlassen muss, möglicherweise das ganze Unternehmen schließen muss, weil er die Zeit verschlafen hat und weil er nicht rechtzeitig reagiert hat. Und deswegen, und Herr Geißler, das sind so schöne Formulierungen. Aber natürlich reagieren Kapitalmärkte, Aktienmärkte. Nur bitte, Kapitalmärkte haben auch immer eine gewisse Überreaktion. Der Aktienmarkt reagiert immer über, nach oben wie nach unten. Zurzeit rauscht er in den Keller. Ich sage Ihnen voraus, das wird irgendwann sein Ende haben. Dann rauscht er wieder nach oben und dann wird er irgendwann wieder nach unten rauschen. Wir sollten uns nachher mal in der zweiten Runde nochmal über die Frage unterhalten, wie wir unser soziales Sicherungssystem mit diesen Märkten in Übereinstimmung bringen, was wir da eigentlich tun müssten in Deutschland. Ja, vielleicht, ich will nur uns selber davor warnen, zu glauben, wir könnten mit einfachen Formulierungen, und eine dieser einfachen Formulierungen ist, wenn die Unternehmen Leute entlassen, gehen die Aktienkurse nach oben. Diesen Zusammenhang so einfach darzustellen, ist zumindest nur die halbe Wahrheit. Manchmal ist die halbe Wahrheit, das habe ich von Ihnen gelernt, Herr Geißler, schlimmer als die ganze Unwahrheit. Das suggeriert nämlich der Bevölkerung, dass es hier genau diese Gegensätze von Kapital und Beschäftigten gibt. Ein gut geführtes Unternehmen, und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt weltweit, ist zuallererst auf gute Mitarbeiter angewiesen und dann auf Kapitalausstattung. Es gibt kein Unternehmen auf der Welt, das nur Kapital braucht und keine Mitarbeiter. Die Reihenfolge ist immer umgekehrt. Zuerst braucht man gute Mitarbeiter, aber die Unternehmen brauchen auch im globalen Wettbewerb eine gute Kapitalausstattung und diejenigen, die das Kapital geben, wollen auf dieses Kapital eine zuverlässige Rendite haben.
Sie schildern jetzt die heile Welt und die Theorie. Und die Theorie. Die Wirklichkeit ist natürlich eine andere. Bei Nokia haben ja nicht die Banken die Anteile gehalten, sondern was waren das? Es waren Investmentfonds, es waren Pensionsfonds. Das heißt, gar nicht Basel I und Basel II haben überhaupt keine Rolle gespielt bei den Leuten. Siemens, 45% der Aktien von Siemens gehören Pensionsfonds. Australischen, kanadischen, amerikanischen, europäischen Pensionsfonds. Auf einer der letzten Generalversammlungen sind die aufgestanden und haben gesagt, versenkt mal eure Paddelboote, ihr habt eine Kapitalrendite von 9%, General Electric, mit der ihr da konkurriert auf dem Weltmarkt, hat eine von 15. Wir wollen auch 15 haben. Versenkt mal eure Paddelboote und damit haben die zum Beispiel die Medizintechnik gemeint in Erlangen. Weil die im Moment gerade Schwierigkeiten hatten und die haben den Durchschnitt gedrückt. Warum haben die das gesagt? Diese Anleger, und das ist doch der Punkt, um den es geht, die haben eben gerade am Unternehmen und an den Arbeitnehmern überhaupt kein Interesse, die Anleger. Und infolgedessen natürlich die Manager, wenn sie davon abhängig sind, auch nicht in erster Linie, vor allem wenn ihre Gehälter noch Optionen sind. Ich war vom Aktienkurs. Also was passiert? Machen die Druck und dann wird gesagt, ihr müsst rationalisieren. Was heißt das? Man spart vielleicht an der Forschung, aber vor allem werden Leute entlassen. Und der Vorschlag damals bei Siemens war, die Medizintechnik in Erlangen zu schließen, wäre der größte betriebswirtschaftlich größte Fehler gewesen, weil die Medizintechnik ist natürlich bei Siemens der Renner. Im letzten Jahr haben die 1 Milliarde Euro Gewinn gemacht, aber die Anleger, die nur ein Quartalsinteresse haben an der Erhöhung der Kapitalrendite, die haben an der langfristigen Konzeption eines Unternehmens überhaupt kein Interesse, sondern wenn die Kapitalrendite nicht stimmt, dann gehen die irgendwo anders hin. Dies ist das eigentliche Problem. Und deswegen wird ja, wie Sie wissen, darüber debattiert, ob man nicht den Spekulanten. Ob man diesen Spekulanten, die nur ein quartalsmäßiges Interesse an einem Unternehmen haben, eben das Stimmrecht verweigert in der Aktionärsversammlung. Natürlich. In Frankreich haben die langfristigen, der Eigentümer, wenn ich Eigentümer bin eines Unternehmens und der Aktionär ist ja Eigentümer, dann muss ich, jetzt kommen wir wieder zur Moral, wirklich an dem Unternehmen ein Interesse habe, am Unternehmen, an den Arbeitnehmern, an den Kunden, überhaupt an der Fortentwicklung, da muss ich mir dafür eintreten, dass das Unternehmen auch in 5 Jahren, in 7 Jahren noch Bestand hat und nicht nur im nächsten Vierteljahr.
So, Herr Kassel, jetzt bleibt das Problem. Ich will mal in dem Beispiel bleiben, weil es exemplarisch deutlich macht, wie hier eine seitenverkehrte Debatte geführt wird. Gleich kriegen Sie meins.
Darf ich mal eine Erwiderung machen?
Ja, Sie dürfen sofort.
Ja. Ich wollte nur mal, und dann auch mal ein paar andere Themen damit reinbringen. Ja. Das hört sich so an, als würden immer mehr Menschen arbeitslos in Deutschland. Es sind in den letzten Jahren 2 Millionen Arbeitslose in Arbeit gekommen. Also irgendwas scheint da auch zu funktionieren durch die Globalisierung. Wir sind Exportweltmeister und die Sozialkassen haben sich relativ saniert und die Steuereinnahmen sprudeln. Ich falle gar nicht rein, sondern ich stelle fest, dass wir 2 Millionen weniger Arbeitslose haben und nicht immer mehr, wie Sie sagen. Jetzt übergebe ich mal an Herrn Merz.
Herr Gassig, jetzt bleiben wir mal in dem konkreten Beispiel, was Sie da mit Siemens und General Electric gesagt haben. GE hat doppelt so viele Beschäftigte auf der Welt wie Siemens und hat eine doppelt so hohe Kapitalrentabilität. Da scheint doch irgendein Zusammenhang zu bestehen. Was Sie mit Siemens da beschreiben, ist ein Problem, das natürlich von den Pensionsfonds ausgelöst wird. Aber warum sagen die denen, guckt euch die Rentabilität von GE an? Hat GE keine Mitarbeiter? Die haben doppelt so viele wie Siemens. Die haben eine doppelt so hohe Profitabilität wie Siemens. Lass mal nicht über dieses konkrete Beispiel weiter diskutieren. Das Entscheidende ist, dass wir uns endlich mal in Deutschland daran gewöhnen, dass Unternehmen Geld verdienen müssen, und zwar ordentlich Geld verdienen müssen, wenn sie in einem globalen Wettbewerb bestehen wollen. Und ordentlich Geld verdienen tun in Deutschland viele, und die, die ordentlich Geld verdienen, stellen Leute ein. Und die kein Geld...
So. Na Mann, pass mal auf, ich will mal... Nein. Jetzt will ich mal... Doch, wir sind jetzt beim Geldverdienen. Sie antworten ja sofort. Ich möchte auf Folgendes gerne hinweisen. In den letzten 20 Jahren, das als kritische Frage an Sie, in den letzten 20 Jahren sind die Gehälter, die Einkommen der DAX-Vorstände, daran messen ja viele Leute die Frage der Gerechtigkeit, um 650% gestiegen, die Einkommen der Arbeitnehmer um 50%. Ist das zu verteidigen?
Also darin...
Darf ich mal jetzt... Der ist, glaube ich, dran. Achso, Entschuldigung. Aber ich behalte das Mikrofon jetzt.
Also darin liegt in der Tat ja nun wirklich ein Problem, über das es sich zu reden und nachzudenken lohnt, wie man das löst. Natürlich gibt es in der Bevölkerung, wenn Sie diese Zahlen vortragen, erhebliche Vorbehalte, ob das dann alles noch gerecht ist. Dass wir in Deutschland in den letzten 10 Jahren praktisch keine Reallohnsteigerungen bei den Arbeitnehmern gehabt haben, ist ein echtes Problem. Das haben wir unter anderem den Gewerkschaften zu verdanken, das sage ich jetzt ohne jede Ironie, die dankenswerterweise über einen langen Zeitraum bereit waren, moderate Tarifabschlüsse zu machen, damit die Unternehmen in Deutschland sich restrukturieren konnten und nach der Krise in den 90er Jahren wieder fit geworden sind. Das hat eine Vielzahl von Ursachen. Die Frage, wie wir Vorstände in Deutschland bezahlen, ist eine Frage, über die kann man endlos lange philosophieren. Aus meiner Sicht gibt es 2 Punkte. Erstens, wir werden uns an größere Abstände gewöhnen müssen. Egal, ob wir das wollen oder nicht, es findet statt. Zweitens, es wird wahrscheinlich tendenziell auf der Welt, und da ist Deutschland keine Ausnahme, aus Arbeitseinkommen eine geringere Perspektive entstehen in der langen Frist als aus Kapitaleinkünften. Und wenn das so ist, und ich glaube, es ist so, dass wir aus Kapitaleinkommen tendenziell höhere Einkommen haben werden als aus Arbeit. Wenn das so ist, müssen wir endlich in Deutschland auch dafür sorgen, dass Arbeitnehmer Aktionäre werden. Denn meine Damen und Herren, die Tatsache, und Herr Geißler, Sie haben es eben ja selber gesagt, Pensionsfonds aus Amerika, aus Australien, aus der Schweiz, aus den Niederlanden, aus Großbritannien, nur Deutschland kam in Ihrer Aufzählung nicht vor. Und sie kam zu Recht nicht vor, denn wir haben keine Pensionsfonds. Die Altersabsicherung der Bevölkerung in Deutschland geht über die Rentenversicherung, über die staatlich finanzierte, umlagefinanzierte Rentenversicherung. In Amerika wird über dieses Thema eine ganz andere Debatte geführt. Da gibt es diese Diskussion in der Form jedenfalls, wie wir sie hier führen, zwischen Arbeitnehmereinkommen und Kapitaleinkünften nicht. Warum? Weil in Amerika fast alle spätestens über die Pensionsfonds Aktionäre sind und ein hohes individuelles Interesse daran haben, dass die Kapitalmärkte entsprechende Erträge abwerfen.
Darf ich Ihnen beiden die Frage stellen, ob wir in Deutschland die Einkommen, die Abfindungen und die Pensionen von Spitzenmanagern gesetzlich beschränken sollen?
Eindeutig nein. Das Problem, das Sie aufgeworfen haben, ist ein Randproblem. Wie viel die Vorstände verdienen, ist mir ziemlich egal. Das muss innerhalb des Unternehmens ausgehandelt werden, nicht wahr? Da ist der Aufsichtsrat zuständig. Das ist nicht das Problem.
Überraschungen,
Peter. Nein, ich habe was anderes gesagt. Das Problem besteht darin, nicht wahr, dass diese Unternehmen Gewinne machen, und zwar hohe Gewinne machen, wogegen ich auch nichts habe. Die Deutsche Bank 5 Milliarden, Siemens 6 Milliarden, BMW 7 Milliarden, jedes Jahr Euro. Die Unternehmen, die globalen Unternehmen verdienen zurzeit Geld, gewinnmäßig, nicht wahr? So viel Geld, dass sie gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Entschuldigung, natürlich, sie kaufen Aktien zurück. Entschuldigung, es wird nicht investiert. Es wird alles Mögliche mit dem Geld gemacht. Sie legen das Geld selber wieder in Finanzprodukten an. Das macht zum Beispiel General Electric. Ein großer Teil nicht wahr, der Tätigkeit von General Electric besteht in Finanzdienstleistungen. Die legen das Geld, das sie verdienen, nicht im Unternehmen an. Das Geld will auch gar keiner mehr haben, nicht wahr? Sondern sie verdienen Geld dadurch, nicht wahr, dass sie, ja, das ist die Realität, nicht wahr, dass sie zum Beispiel an die Börse gehen, nicht wahr, dass sie selber Aktien kaufen von anderen Unternehmen. Das ist doch die reale Situation. Und infolgedessen muss man sich doch einmal überlegen, nicht wahr, wie soll das weitergehen? Diejenigen, die Eigentümer dieser Unternehmen sind, ich muss es noch einmal sagen, Sie reden jetzt von Pensionsfonds, es sind die Investmentfonds, es sind Hedgefonds, nicht wahr? Es sind eine ganze Reihe von anderen internationalen Fonds, die übrigens nicht den Kriterien unterliegen, nicht wahr? Die Banken beachten müssen. Das ist das eigentliche Problem, wenn der Bundespräsident davon redet, nicht wahr, dass etwas geregelt werden muss, nicht wahr? Dann ist es genau dieses Problem, dass diese ganzen Fonds nicht die Regeln beachten müssen, die Banken beachten müssen. Und gehen Sie da mal ran, da wird ja gar nichts gemacht, um hier wieder Ordnung hineinzubringen.
Ich möchte meine Frage nochmal an Herrn Merz weiterspielen. Ich bezweifle nämlich Ihre Feststellung, dass die krass unterschiedliche Einkommensentwicklung für die Menschen hier eine Nebenfrage ist. Sind Sie dafür, dass Managereinkommen gesetzlich beschränkt werden, dass es auch gesetzliche Vorschriften gibt, die Aufsichtsräte stärker veranlassen, darauf zu achten?
Also Herr Jörges, die Aufsichtsräte sind dafür zuständig und die achten auch darauf und alles andere führt uns nur in das Unterholz. Das, was da jetzt zum Teil vorgeschlagen wird, das gesetzlich zu regulieren, die steuerliche Abzugsfähigkeit von Gehältern zu begrenzen, das sind alles Nebenkriegsschauplätze und da bin ich mit Heiner Geißler völlig einig. Ich weiß, dass das in der Bevölkerung zum Teil vollkommen anders gesehen wird, aber wir müssen da nicht jeder Sau hinterherlaufen, die durchs Dorf getrieben wird. Das ist nicht das entscheidende Thema, das wir heute haben. Mein Thema ist, und da bleibe ich dabei, dass wir eine möglichst große Zahl von Arbeitnehmern in die Lage versetzen, sich Eigentum zu erwerben, Kapitaleinkünfte zu erzielen, dass sie Aktionäre werden, dass sie einen Teil ihrer Altersversorgung auch über den Kapitalmarkt haben. Ich habe das aus einem sehr konkreten Anlass gerade mal für mich persönlich ausgerechnet. Wir haben ja vor ein paar Tagen hier 30 Jahre Deutscher Aktienindex gefeiert. Wenn ein normaler Arbeitnehmer seit dem Auflegen des DAX, also im Juli 1989, bis zum Ende des Jahres 2007, also 19,5 Jahre, jeden Monat 100 Euro in den deutschen Aktienindex, DAX 30, in die 30 größten Aktienwerte der Bundesrepublik Deutschland investiert hätte. Jeden Monat 100 Euro. Dann hätte er 21.000 Euro einbezahlt und er hätte heute ein Vermögen mit allen Krisen, die es gegeben hat, einschließlich des Jahres 2001, er hätte heute ein Vermögen von 59.000 Euro. Er hätte das fast Dreifache von dem, was er nominal eingezahlt hat. Da liegt der entscheidende Irrtum unserer gesamten Debatte über Kapitalmärkte. In Amerika sagt Ihnen jeder Taxifahrer die Aktienkurse. In Deutschland wird über die Börse fast nur geschimpft. Und das ist eines der zentralen Probleme, das wir in Deutschland haben.
Also, das ist ein